einen wunderschönen guten Morgen hört. Insa, moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Benny. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micha. Na, alles klar bei dir?
Ja, es geht. Ich befinde mich in einer Qual.
Zusammen? Wollen wir zusammen leiden, so ein bisschen?
Ja, wobei wir leiden unter unterschiedlichen Dingen. Also erstmal leide ich unter Heuschnupfen. Deswegen will ich für meine Stimme entschuldigen. Wenn die so ein bisschen näselig klingt, dann liegt es daran, dass ich Heuschnupfen habe für ein paar Wochen. Und die andere ist, wir leiden auch ein bisschen unter einer anderen Sache. Und zwar unter einem Spiel, was genauso heißt, wortwörtlich das Leid ist, oder? Agony.
Ja, der Agony, richtig. Ja, der Titel, beziehungsweise der Name des Spiels trifft es auf den Kopf. Und die Zuhörer leiden jetzt unter uns, denn wenn ich hier bin, wissen die Leute, ich höre das Stöhnen schon in den Kopfhörern, gerade so, oh, der Typ schon wieder. Es geht immer nur um komische Spiele, in denen einer gemeuchelt oder verstümmelt wird oder Call of Duty. wir finden uns immer zusammen, wenn es gruselig und schlimm wird. Und heute wird es, glaube ich, besonders unangenehm auch.
Ja, Agony, also ist ein Indie-Survival-Horror-Spiel von den Mad Mind Studios, ein Spiel aus, ich glaube auch aus Osteuropa kommt das, ne? Ich glaube, das ist ein polnisches Team. Und die haben das vor 4 Jahren ungefähr oder so, haben sie das auf Kickstarter erfolgreich starten können und haben seitdem an dem Spiel gebastelt. Und das ist insofern was Besonderes, weil es die Hölle auf so eine ganz traditionelle Weise abbildet. Also wirklich die Hölle, die kommt, wenn man stirbt, das, was in Religionen und in Weltkulturen dann manchmal im Glauben drinsteckt, dass man dann irgendwie an diesen Ort des Fegefeuers kommt. Und Agony orientiert sich so an diesen ganzen Darstellungen wie Hieronymus Bosch oder halt auch Dantes Inferno, also von der göttlichen Komödie von Alighieri. Oder man kann da auch moderner gehen, also die moderneren Varianten wären jetzt zum Beispiel Cliff Barker, der hat ja auch sehr viele, ja klar, ist ja auch ein Künstler,
Naja, klar.
Wir den jetzt eher so mit Hellraiser, aber Hellraiser ist ja selber auch, hat eine Darstellung von der Hölle. Und das sind halt einfach so, also die Hölle wird halt von einigen Künstlern wurde und wird auch sehr gerne interpretiert. Das ist halt einfach irgendwie so ein Ort, der, wo man sich ja natürlich auch kreativ ganz schön austoben kann. Und da gibt's auf jeden Fall einiges. Und Agony ist dieses Ding, also wenn man sich diese alten Gemälde irgendwie anguckt, und diese grausamen Darstellungen sieht, wie mit Verstümmelungen und mit Sexorgien und was weiß ich, also alles in dieser Richtung.
Folter
und natürlich Fegefeuer und sowas alles. Ja, das ist Agony als Spiel.
Ja, das stimmt, ja. Sehr viele Geschlechtsteile, Brüste, Penen, Blut überall, Knochengedärme, Stühle aus menschlichen Möbeln und es ist alles voll von diesen Elementen und das ist eigentlich auch schon fast schon mit so das Highlight des Spiels, die Präsentation, oder? Wenn wir jetzt mal direkt so reinschmeißen uns in die Sache. Das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr schön, wenn man das so sagen kann bei dem Titel. Also auf groteske Art und Weise wunderschön umgesetzt.
Ja, also wir können das ja auch mal ganz kurz so als Einstieg sagen, also eine große Story gibt's halt nicht. Also du bist halt irgendeine Seele, die stürzt ab.
Ja, genau so ist es. Oder? Es ist wirklich so. Es ist wirklich nicht mehr. Also man kommt am Anfang des Spiels, man stürzt, also der sprichwörtliche Fall ins Höllenreich, man stürzt durch so einen komischen Trichter, schwurbelt durch ein paar Grafiken durch, es blitzt, donnert und schreit überall. Und wir sind sprichwörtlich eine gequälte Seele, die natürlich ohne Erinnerungen in der Hölle landet, weil das wäre ja auch kein Videospiel, wenn wir uns an irgendwas erinnern könnten. Und wir besitzen aber die Fähigkeit, andere Märtyrer zu beseelen. Und das ist so unser Feature. Das können die anderen anscheinend nicht. Die hängen da einfach nur ab und lassen sich gerne quälen. Und wir möchten gerne wieder raus. So, das ist so unsere Mission. Wir möchten aus der Hölle raus. Ja, toll.
Und bevor wir zu diesen schönen Sachen kommen, wollte ich das halt nochmal sagen. Also man denkt halt, ne, ein Horrorspiel braucht immer eine Art Einleitung, irgendwie einen Protagonisten, an dem man sich orientieren kann. Man braucht eine Identifikationsfigur, eine Projektionsfläche für einen selbst so. Und das schaffen viele Horrorspiele ja sehr gut. Also wir hatten ja jetzt zum Beispiel dieses, nee, stimmt gar nicht, letztes Jahr hatten wir Evil Within 2 zum Beispiel. Ja, und der Protagonist ist sehr gut gezeichnet. Der hat halt eine Motivation, die jetzt nicht unbedingt jeder nachvollziehen kann, nämlich der sucht ja seine Tochter. Aber das ist etwas, was plausibel wirkt, womit man sagen kann, okay, das ist ein konkretes Ziel und so weiter. Und der hat halt auch einen Charakter und so. Und auch wenn man Charaktere nicht mag oder jetzt irgendwie selber von der Persönlichkeit komplett weit weg ist, bergen solche Figuren, die einfach ein bisschen was haben, immer eine Art von Identifikationspotenzial, das für solche Spiele einfach wichtig ist. Jetzt ist Agony so vom Gameplay ein bisschen näher an Soma zum Beispiel dran oder
Outlast.
Outlast oder das Alien-Ding, Isolation, ne?
Isolation, ja, genau.
Genau, und also Alien Isolation ist vielleicht ein gutes Beispiel, das kennen jetzt auch ganz viele, da spielt man ja die Tochter von Ripley und die hat ja auch einen ganz eigenen Charakter und hat einfach, ist halt einfach eine Person und sowas hilft immer unheimlich dabei, dass du einschätzen kannst, was auf dem Spiel steht, was man verlieren kann, was ist jetzt also tatsächlich der Was geht verloren mit dem Tod? Also welches Risiko birgt das, abgesehen vom Tod? Und das hat Agony halt einfach gar nicht.
Ja, weil wie gesagt, wir sind wirklich so ein bisschen so eine Projektionsfläche für nichts im Endeffekt. Das ist wirklich so. Dadurch, dass man auch ständig ja immer wieder im Spiel selber auch mehr oder weniger immer wieder die Körper wechselt, identifiziert man sich auch nie damit. Und der Verlust ist auch gar nicht so schlimm, wenn man dann mal drauf geht. Dazu kommen wir dann noch. Sie verpacken das auch in eine Art Gameplay-Mechanik, was ich ganz nett finde. Aber du hast schon gesagt, ohne Motivation oder ohne, keine Ahnung, eine Form von überhaupt, warum so? Okay, wir sind da unten, wir müssen wieder raus. Ja, klar, aber warum überhaupt? Warum sollte ich mich überhaupt selbst retten wollen, wenn ich doch nicht mal weiß, wer ich bin? Dann macht's wenig Sinn und man spielt dieses Spiel wirklich nur um des Spielen Willens.
Genau. ja, und das ist ein großes Problem. Also du hast ja auch Outlast gesagt, bei Outlast hat man ja auch sofort also das haben wir ja scharf kritisiert, als wir das letzte Mal.
An anderen Punkten, ja. Da war es eher die Darstellung der sexuellen Gewalt im Spiel. Da können wir dann hier gerne noch mal eine Parallele ziehen bei Agony später. Aber hier wird direkt in den ersten Minuten einfach schon deine Damsel in Distress, wie es so schön heißt, etabliert, eben die Frau, die man eben retten muss und eben aus diesem Hölleninferno rauskommen muss bei Outlast. Und hier ist es einfach so nichts. Ja. Du bist einfach nur da und hast keine Motivation, außer da rauszukommen.
Jetzt kann man sich natürlich streiten, was besser ist, die Damsel oder gar nichts, aber bei
das Klischee oder nichts, ne?
Ja. Aber bei Agony muss man sagen, man hat einfach wirklich keinen Plan. Man hat auch selber irgendwie überhaupt gar keine, also es gibt so ganz vage Andeutungen darüber, was vielleicht in der Vergangenheit bei dir war. Also es gibt so eine Andeutung darüber, dass du selber ein Triebtäter warst oder dass du irgendwie auf dem Heer unterwegs warst und dort Schlachten geschlagen hast. Also gibt's so ganz vage Andeutungen. Aber dann muss man auch zugutehalten, da kommen wir jetzt zu dieser Mechanik, dass du ja tatsächlich nur eine Seele spielst. Also du bist gar nicht du bist halt einfach ein Astralkörper und nicht der richtige Körper. Und das wird dir irgendwann auch klar. Also es gibt nämlich am Anfang des Spiels eine Person, die erkennt dich wieder und sagt so, ich wusste doch, dass ich dich hier auch in der Hölle treffe. Das ist so ein alter Mann, der versucht auch, dich im Gesicht zu berühren oder so. Also ganz merkwürdiger Typ. Und der aber sagt so, es war doch klar, dass du hier bist und sowas irgendwie. Aber der erkennt natürlich nicht die Seele, sondern er erkennt den Körper.
Ja, das war auch. Und erstmal so, da hatte ich so einen kurzen Moment, dachte ich mir so, da blitzt irgendwie was auf bei denen so, was das Writing angeht. Da hatte ich schon kurz Hoffnung, aber das ist auch ein Element, was sie so nie wieder aufgegriffen haben, weil dieses Besetzen der Körper, das ist wie so eine Wegwerfmechanik. Denn wenn man in Agony quasi stirbt, dazu kommen wir dann noch durch irgendwelche Gegner, Feindkontakte oder wenn man mal wieder eine Klippe runterfällt, dann verlässt man eben diese Hülle und es schwebt dann eben im Raum und hat auch nur einen kurzen Radius beziehungsweise eine kurze Zeit, in der man dann eben Zeit hat, sich einen neuen Körper zu suchen. Was ich wie gesagt ganz schön finde, aber damit stirbt halt auch dieses Wiedererkennen in den Gesichtern anderer Leute. Sie hätten darauf wirklich mehr aufbauen sollen, meiner Meinung nach, dass man immer wieder vielleicht auch andere Triebtäter oder geschundene Seelen besetzt. Und sie hätten das ja auch einfach über Dialog durch die anderen rumstehenden Märtyrer lösen können, ne? Dass sich immer mal wieder einer erkennt, weil da sind wirklich viele, die da einfach rumhängen und leiden. Und diese Seelen oder diese geschundenen Märtyrer, die da rumhängen, die fungieren sozusagen als deine Extraleben.
Das wäre schon ziemlich geil gewesen, ne, wenn sie das so durchgezogen hätten. Mhm. Also die, also storymäßig, weil das ist wirklich, das ist wirklich so ein Ding, da könnten ja Schlüsselfiguren irgendwie sein, die ja am Ende auch zu einer großen Story irgendwie zusammenführen, aber dadurch, dass sie halt einfach immer wieder einen anderen Verbrecher, irgendeinen anderen Sünder irgendwie übernimmst, hätte man ja wirklich tatsächlich was total Übergreifendes machen können. Vielleicht sind die alle aus einem bestimmten Grund in der Hölle gelandet. Also wenn wir jetzt vorhin sowieso schon bei dem Herr waren, dass vielleicht bei einer
alle Schlacht, in der Schlacht gestorben sind, meinst du?
Ja, sowas zum Beispiel. Also da wäre ja durchaus auch möglich, dass die Leute in der Gruppe gestorben sind oder so. Oder wenn man es moderner macht irgendwie, das kann ja auch in der Neuzeit sein, das ist ja nicht genau festgelegt, wann das spielt. Das könnte ja auch sein, dass das irgendwie, dass sie in einem Reisebus alle gestorben sind und die haben vorher irgendwas gemacht, womit sie in die Hölle gekommen sind. Oder vielleicht ist das ja genau der Clou. Vielleicht gehören nicht alle in die Hölle, vielleicht liegt ja auch ein Fehler vor. Also vielleicht hast du noch nie irgendwas getan als Seele und verstehst nicht wieso und versuchst ja jetzt irgendwie aus diesem Loch da rauszukommen. Also es, da gäbe es viele Möglichkeiten, aber das macht Agony nicht. Also Agony ist so frei von jeglicher persönlicher Identifikationsfläche, dass es, also das, da wird die Kulisse leider auch wirklich zur Kulisse und das ist super schade. Aber lass mal ganz kurz bei der Seelenmechanik bleiben, weil das ist eine Besonderheit von Agony und die macht vom Spiel her richtig Bock.
Ja, das stimmt allerdings. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, diese Märtyrer, die da überall rumstehen, also die ganzen anderen jammernden Menschen, die haben auch meistens so eine Kapuze auf dem Kopf, die verhindert, dass man sie beseelt. Das heißt, sofern man nicht im Astralkörper ist, sondern in einem menschlichen Körper steckt, kann man die Kapuze von den Leidenden runternehmen, die dann noch mehr jammern, wahrscheinlich, weil sie einen sehen. Und ja, somit schaffst du dir quasi deine extra Leben in der Spielwelt selbst. Das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Manchmal sind weit und breit keine, wo man sie sich wünschen würde. Und manchmal stehen einfach fünf auf einem Haufen. Man denkt sich so, okay, also entweder gibt's hier gleich so eine Art Bosskampf oder wieder ein Rätsel, was sehr lange geht und nervt. Deswegen brauche ich viele Seelen als Checkpoint. Aber sie treiben das noch weiter, denn die Kreaturen und Dämonen, die dir nachstellen, werden im Laufe des Spiels auch für dich freigeschalten. Also man hat schon so eine Art Progression, in der man immer stärkere und mächtigere Dämonen auch beseelen kann und somit durch die Welt brezeln und eben die schwächeren Dämonen oder Märtyrer aus dem Weg treten oder was auch immer kann. Und das fand ich schon ganz nett. Das hat mich so ein bisschen an Geist erinnert, wer das noch kennt auf dem GameCube. Ist so ein ganz alter, ja auch, sagen wir mal, ein bisschen esoterischer Ego-Shooter. Das war schon ganz cool.
Ja, das ist cool. Vor allen Dingen, es gibt auch so Stellen, wo du halt bewusst rausgehen musst. Also du musst bestimmte Hindernisse auch wirklich überwinden, indem du ganz, ganz dich aktiv dafür entscheidest, diesen Körper, den du da besitzt, jetzt zu opfern oder halt, um auch selber rauszutreten. Also es gibt so einen Partikelstrahl, an den du herantreten kannst. Da kannst du dann auch aus dem Körper raus, ohne den Körper an sich.
Das ist der Lebensstrom, Michael, der Lebensstrom.
Ja, das kann schon sein. Und später im Spiel ist es auch so, dass du eine Eigenschaft erhältst von einer Dämonin, die stattet dich mit einer Seelensicht aus, so heißt es, oder ich weiß gar nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben, aber das ist so eine Sicht, auch ganz ähnlich zu Geist, dass du Sachen sehen kannst, die andere nicht sehen und die helfen dir dann dabei, den Weg zu finden und so. Also da sieht man dann irgendwie so auch Seelen, also du hast gerade schon Lebensstrom gesagt, also wahrscheinlich sehr lebensstromartig so Fragmente aus der Vergangenheit, also so Seelen, die dann irgendwie dann in so eine Richtung zeigen, um dann dir den Weg zu weisen oder irgendwie sowas. Also das kommt halt auf jeden Fall auch noch. Also sie machen viel mit dieser Seelenmechanik und das hat tatsächlich einen ganz guten dramaturgischen Nebeneffekt, weil dadurch merkst du eben, dass die Körper an sich gar nicht das Wichtige in der Hölle sind. Also diese körperliche Qual ist zwar schlimm, aber wichtig ist halt das, was mit deiner Seele passiert. Und es gibt diesen Körpern auch so eine, das klingt sehr makaber, aber so eine Entbehrlichkeit halt irgendwie auch.
Ja, es ist so eine Wegwerfmentalität, die man spätestens ab dem Moment, wo man das erste Mal auch einen Dämon besetzt, merkt so auch diese Power-Fantasie, die da mitkommt. Wenn du dann das erste Mal so zwei, drei Märtyrer aus dem Weg räumst, um eben den Körper des Dämons länger besetzen zu können, weil der braucht halt natürlich wieder ein menschliches, fleischliches Opfer oder wie auch immer. Das ist dann schon auch so, man ist auch ganz kurz, man killt den ersten und ist so, geil. Und vorher bist du einfach 5 Stunden gefühlt weggerannt von den Viechern und warst so, oh Gott, bitte sieh mich nicht an, weil du mich sonst umbringst. Und wenn du dann selber in dieser Haut steckst, da schaffen sie den dramaturgischen Kniff schon irgendwie, ne? Also diese Umschalten im Kopf ist schon ganz geil, was sie da hinkriegen. Aber ja, es ist auch nicht so zu 100% zu Ende gedacht, hatte ich manchmal so das Gefühl zwischenzeitlich.
Ja. Aber diese Welt, also, ne, es klingt, wie gesagt, es klingt sehr makaber, aber wir reden hier auch von der Hölle. Und das macht schon irgendwie total Sinn. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde generell auch Körperlichkeit sehr gut dargestellt, weil es geht um körperliches Leid und man kriegt ein gutes Gefühl für seinen eigenen Körper. Also wann immer man irgendwie mit der Seele in so einer Vase sozusagen drinsteckt, dann hat man wirklich durch diese Kopfbewegung und durch die Laufbewegung und durch die Handbewegung und so halt immer ein ganz gutes Gefühl dafür, dass man jetzt auch wirklich in den Körper steckt. Und das ist für so ein Horrorspiel auch ungemein wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, hier ist ein Körper, der ist verletzbar, der ist zerbrechlich und so und ich muss darauf aufpassen. Das sind so Sachen, das transportiert Agony auch ziemlich gut.
Ja, und sobald man wieder im Astralkörper sich befindet, dann schwubbelt man und gleitet man so Wallhack-mäßig und Godmount-mäßig durch die Levels und ist sich auch direkt, man fühlt sich so ein bisschen wie so eine Feder im Wind und das haben sie echt ganz gut hingekriegt, muss ich schon sagen. Auch die Darstellung der Dämonen ist fantastisch. Also was da so an kreativer Leistung reingegangen ist ins Kreaturendesign, finde ich sehr, 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 sehr schön. Natürlich auch sehr wieder an den sexuellen Merkmalen orientiert. Das merkt man an jeder Ecke und Ende des Spiels. Also Wollust war anscheinend ein ganz großes Thema beim Erstellen der Spielwelt, muss man schon sagen. Das Motiv haben sie sich irgendwie eingeschossen. Blutgedärme und Titten, um es mal runterzubrechen. Das waren anscheinend so die Design-Maximen, die auf Flipboard standen. Aber ja.
Aber das ist, wie gesagt, also traditionelle Darstellung der Hölle ist genau das.
Ist genau das, ja. Also wenn ihr euch mal solche Bilder anguckt, wirklich die bildende Kunst, die Hölle eben darstellt, auch ganz alt so und natürlich auch durch die göttliche Komödie inspiriert, da gibt's einiges. Da kann man sich stundenlang einlesen und grotesken Darstellungen frönen. Also wer das jetzt abstoßend findet, der soll sich mal ein bisschen historisch umgucken. Das ist nichts Neues eigentlich.
Das ist ja auch klar abstoßend. Das ist ja keine Frage. Also es ist ekelhaft, das ist abstoßend, aber das wird jetzt in drei Jahren auch so angekündigt als Projekt, das sich an dieser bildenden Kunst orientiert. Deswegen fand ich jetzt, also auf Social Media gab es eine große Welle der Entrüstung.
Das ist so ein Käse, ne?
Ja, aber ich denke an No Shit Sherlock. Das ist doch, es war doch klar, dass dieses Spiel auch so sein wird.
Klar, und das ist natürlich auch auf dieser Welle sind sie ja auch bereitwillig geritten. Also ich meine, diese Art von Publicity, klar, das nutzt man natürlich, logisch. Aber ich sag mal, allein der Erfolg ihrer Kickstarter-Kampagne gibt ihnen recht. Sie sind wirklich sehr übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, sie haben mit kanadischen Dollar die Kickstarter-Kampagne angestrebt. Ich glaube, 66.000 war das Ziel. 182.000 hatten sie dann zusammengesammelt von 3.900 Unterstützern oder so. Also die Leute hatten Bock auf das, was sie da gesehen oder präsentiert bekommen haben.
Ja klar, es gibt ja auch eine Zielgruppe, die sich für so etwas fasziniert irgendwie. Also ich finde, also diese Darstellung der bildenden Kunst ist ja auch tatsächlich, das ist ja auch faszinierend. Das ist eklig, du sitzt davor und denkst, boah, übel. Also übel. Aber man kann nicht wegsehen. Also es hat trotzdem so eine Art hypnotische Wirkung. Also da schwingt halt trotzdem so eine gewisse Form von grausamer Ästhetik irgendwie mit, was halt eben halt auch die Leute von, also ich hatte vorhin Cliff Barker genannt, das kann man, glaube ich, an dem ganz gut nachvollziehen. Der hat ja auch so Dämonen wie den Pinhead oder so erfunden. Und der Pinhead ist natürlich so, also allein was die körperliche Qual betrifft irgendwie, das ist halt ein Dämon, der hat lauter Nadeln im Kopf stecken. Also ich meine, viel, viel mehr Schmerz kann es wahrscheinlich gar nicht geben. Und trotzdem ist das faszinierend. Also man guckt sich das Ding an und denkt, oh, alter Schwede. Und die ganzen Dämonen sind so designt. In dem Film geht es natürlich auch nur um Höllenqualen und hast du nicht gesehen. Und das sind so Sachen, in diese Kerbe steckt das. Also die Zielgruppe dürfte relativ schmal sein. Das ist also schon von vornherein ein ziemliches Nischenprodukt. Aber das macht das Spiel auch wirklich gut. Und da können wir dann vielleicht hier nochmal also wirklich betonen, audiovisuell ist das Ding einfach richtig geil.
Ja. Ja, man schleicht so durch diese sehr dunklen Gänge, es schreit überall entfernt irgendwelche Höllenqualen, man hört irgendwelche Dämonen stapfen und es blitzt und donnert und man hat auch nie ein Gefühl von Sicherheit. Also es gibt nicht diesen einen Ruheraum und man ist ständig in so einer unbehaglichen, was ist hinter der nächsten Ecke, will ich es überhaupt sehen? Und das macht das Spiel schon wirklich sehr, sehr gut. Also visuell ist es vielleicht die beste Höllendarstellung seit Dantes Inferno, würde ich jetzt mal so aus dem Kopf sagen. Weiß ich nicht, was fällt dir noch so ein aus dem Videospielsektor, was da so rankommen könnte? Eigentlich nicht so viel, ne?
Ja, also Dantes Inferno vielleicht noch. Also ja, das Dings von Cliff, wie heißt das nochmal? Jericho.
Jericho.
Ja. Jericho kommt dann noch dran, das ist so, in diese Richtung geht es. Jericho hat ja auch so, also da haben sie ja zum Beispiel irgendwie so römische Paläste dafür genommen.
für die Hölle. Ob das noch einer kennt hier, Michael, die Leute, die hier zuhören. Ja, Clive Barkers Jericho.
Also das Jericho war schon interessant, aber Jericho hat halt auch Charaktere. Da sieht man den großen Unterschied. Jericho hatte Charaktere und Dantes Inferno hatte natürlich auch diese God of War-Interpretation von Dante. und funktioniert. Also das ist, das reicht schon völlig aus, um dir was zu geben und zu sagen, okay, hier gibt's halt irgendwie einen Anhaltspunkt, das hat halt, das fehlt halt Agony. Aber die visuelle Darstellung ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall in diese Richtung und wird dem auch, also der Hölle auch wirklich gerecht. Vor allen Dingen auf dem PC, also wir müssen gleich nochmal was zu den verschiedenen Versionen sagen. Also Xbox kann man knicken visuell, das kann man gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Ich wollte aber nur nochmal betonen, dass die, also dass wir hier auch vorwiegend von der PC-Version sprechen, wenn es um Schönheit im Sinne der Ästhetik und der technischen Darstellung geht. Die ist wirklich toll gemacht.
Ja, also auf dem PC sieht das Ganze alles noch mal ein bisschen plastischer und ekliger aus. Also wenn man da mal so die Vergleichsbilder sich anguckt, allein wie da mit dem Licht noch mehr gearbeitet wird, was auch die beispielsweise Blut an den Wänden noch mal ja an Reflektionen wirft, wenn man mit einer Fackel vorbeiläuft, das tut dem Spiel gut. Das Spiel sieht auch dann am besten aus, wenn ein starker Kontrast zwischen Dunkel und Helligkeit gegeben ist, weil wenn ihr den Gamma-Wert voll hochdreht, weil es euch zu dunkel ist, dann zerstört ihr euch die vollkommene Ästhetik, weil dann merkt man vielleicht doch die ein oder andere unschöne Kante. Lasst das Spiel ruhig im Schatten. Ja. Wirklich, tut euch den Gefallen.
Ja, klar, aber Spiele sollen ja auch so sein. Also ich habe auch oft auf Social Media gehört, irgendwie, oh, das Spiel ist zu dunkel. Habe ich nicht verstanden. Also das ist so ein Kritikpunkt, keine Ahnung. Also ich fand es da halt aus wie ein Horrorspiel. Also ist das auch nicht viel heller.
Nee. Also, ja, gut, also ein Spiel, was mit einer Nachtsichtkamera ja, also das quasi als Kernfeature ja wirbt.
Das war wirklich das sehr auch wunderbare sein, selektive Kritik. Also klar, man kann den Gamma-Regler hochstellen. Sie haben auch an dem Kontrast selber noch ein bisschen was geändert jetzt durch Patches. Das ist auch nochmal ein Punkt, auf den wir am Ende eingehen. Aber es ist so, dass die, also ich fand es jetzt nicht so dunkel. Das war auf jeden Fall, so muss ein Horrorspiel sein. Es ist auch, also so eine Schwärze irgendwie, also so eine Dunkelheit gehört ja auch einfach dazu, damit man bestimmte Sachen auch ein bisschen weiter akzentuieren kann. Und so funktioniert diese Ästhetik halt auch. Und das ist also richtig gut gemacht. Ja, und was, also vielleicht können wir die Hölle da halt nochmal beschreiben. Also einige denken sich jetzt, okay, ich kann mir jetzt nichts drunter vorstellen, ich habe keinen Bock, jetzt Hieronymus Bosch oder Cliff Barker zu googeln. Wie sieht denn das aus?
Wollen wir einfach mal so ein paar Schlagwörter reinschmeißen? Also ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Dinge, die mir aus dem Kopf einfallen. Ein riesiges, mannhohes Gebiss, was in eine blutige Wand eingearbeitet ist und probiert, dich zu essen.
Ein Tunnel, der wo irgendwelche Kiefer am Rand hängen, die versuchen, dich zu beißen.
Turmhohe Statuen von irgendwelchen entstellten Göttinnen mit riesigen entblößten Brüsten.
So ein Tunnel unter Wasser, der aussieht wie ein riesiges Arschloch.
Enthauptete und entstellte groteske Kinderleichen. Ja, jetzt wird's langsam heftig.
Irrgärten bestehend aus Fleisch, Blut und Knochen.
Ich hab's vorhin schon erwähnt, menschliche Möbel definitiv aus Haut und Knochen gefertigt.
Ja, ja, vor allen Dingen die Stühle, ne? Die sind ja.
Ja, die Stühle sind super. Toll. Die würdest du so nicht bei Ikea.
Ja. Also, ich merke schon, es geht so in diese Richtung, ne? Also, es gibt irgendwie später dann noch einen Wald, wo ich weiß es nicht, ob das jetzt Holz oder Gedärm war auf dem Boden. Also, wie
die. Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Also, ein oder andere nennt es vielleicht auch Humus, aber. Ihr merkt schon, also was die Kreativität angeht und vor allem die Darstellung, sie haben wirklich von nichts Halt gemacht. Oh ja, ganz wichtig auch noch, Upgrade-Punkte, Äpfeln mit Vaginen. So, jetzt haben wir es durchgespielt, glaube ich.
Ja, ist ja Garten Eden auf jeden Fall daran angelehnt. Das ist wohl Evas Apfel. Ja, und das ist, also das Ding ist krass. Also es ist nichts für Zart beiseite. Ich glaube, das wird hier auch.
Der 18er auf der Box ist definitiv gerechtfertigt. Also machen wir uns da bitte nichts vor.
Haben. Also, dass sie es überhaupt so durchgekriegt haben, wundert mich. An einigen Stellen schon.
Ja, sie haben ja auch noch ein paar Szenen entfernt. Mittlerweile ist auch bekannt, was für Szenen rausgeflogen sind, die sich auch bloß über gewisse Patches auf der PC-Variante eben wieder ins Spiel einfügen lassen. Also Dinge, die nicht drin sind, ich möchte jetzt nochmal betonen, nicht im Spiel enthalten sind, Vergewaltigungen aus der First Person und oder andere Sachen, die sie mit irgendwelchen ja Kinderleichen, was auch immer gemacht habe. Das ist Gott sei Dank alles rausgeflogen, aber das Spiel ist immer noch krass. So, also wirklich, wirklich krass. Vor allem, was die Darstellung von Gewalt und sexueller Obszönität angeht. Also wirklich nichts für die Zartbeseiteten.
Ja, also ich bin auch ganz froh, dass die Deleted Scenes raus sind.
Absolut. Also wirklich hands down. Wir haben es bei Outlast schon damals gesagt, wie wollen sie es noch toppen? Das wäre es gewesen, Michael. Damals haben wir es schon prophezeit und ich bin froh, dass es nicht drin ist. So.
Ja, bin ich auch ganz froh. Also ich finde, also es ist die Hölle, es ist klar, dass solche Dinge passieren, das muss man aber auch nicht unbedingt zeigen. Also es reicht völlig, da irgendwie mit Andeutung zu arbeiten. Sie haben ja auch einige Andeutungen drin, also es gibt viele viele Schreie, viele Menschen, die Schmerzen haben und hast nicht gesehen. Deshalb ist das, was jetzt im aktuellen Spiel drin ist, also wirklich in der fertigen Version, die man auch nochmal kaufen kann, da gibt es wirklich keinen Grund, sich über irgendwelche Selbstzensuren zu beklagen. Das, was in den DLCs drin ist, sind auch 0,01% des restlichen Spiels. Es sind wirklich nur so ein paar Szenen und die sind nicht mal besonders relevant. Also das ist.
Zumal sie ja auch im Spiel selber bewiesen haben, dass sie es auch eben schaffen, das auf die unterschwellige Art eben zu beweisen, wie du schon gesagt hast, mit den Schreien. Es gibt halt auch einfach, man hört einfach nur entfernt, wenn man durch irgendein Labyrinth läuft, irgendeine Frau schreien in Qualen, die darum bettet, dass man es aus ihr rausholen soll. Da kann sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. So, sie schaffen es eben auch auf diese Art und Weise, das Kopfkino anzuschmeißen, ohne dass man es zeigt. Also, ne?
Ja. Es ist, also so wie es jetzt gerade ist, ist es halt auf jeden Fall gut. Also krass ist es, aber es gibt einfach so bestimmte Grenzen, die werden dann einfach nicht überschritten. Und die sollte man im Kopfkino dann auch einfach überlassen. Und das haben sie hier dann an der Stelle auch gemacht. Ja, und diese Hölle, wie sie jetzt halt auch im Spiel ist, ästhetisch einfach sehr, sehr interessant gemacht an vielen Stellen. Also auch gerade das Kreaturendesign ist halt sehr, sehr krass. Da gibt's halt einen Dämon zum Beispiel, der hat irgendwie zwei Gesichter. Der dreht sich dann mit seinen beiden Gesichtern auch immer zu dir so, was sehr super merkwürdig aussieht. Dann gibt's halt die rote Königin, die hat immer so einen, so ich weiß nicht, was das ist, so eine Art roten Schwall immer um dich herum, um sich herum.
Und es wirkt wie so eine Art lebendige Blutkleidung.
Ja, ich weiß es nicht, ja, es ist eben, also das ist halt so ganz merkwürdig.
Ja.
Also das wäre
komische Spinnenkreaturen, die aus vielen Armen bestehen und auf dich zugewobbelt kommen, die fand ich auch sehr eklig tatsächlich.
Ja. Also das sind so Sachen, die, also viel von solchen Kram. Und das sieht auch wirklich technisch ziemlich gut aus. Was sie auch wirklich sehr gut hinkriegen, ist, dass das Ganze auch eine sehr, sehr intensive Lichtstimmung irgendwie hat. Das trägt auch dazu bei. Also die reinen ekligen Objekte wären jetzt natürlich schon krass genug. Aber sie schaffen es halt wirklich auch, dem Ganzen so einen gespenstischen, giftigen Look irgendwie auch zu geben. Also man kommt dann zum Beispiel irgendwann an so eine Stelle, da hängen dann so, also das sind so Fenster, die bestehen nur aus Knochen und aus menschlichen Überresten. Und da fällt dann so ein ganz gelbes, schwefeliges Licht irgendwie durch. Und das sieht einfach mega gut aus.
Ja, es wirkt permanent lebensfeindlich so. Auch später dann, wo du von dir erwähnten Wälder, sage ich mal, die einfach eingebettet sind in so einen giftigen Sumpf, wo dann auch so lilane Nebelschwaden durch die Gegend wabern. Es wirkt halt permanent so, als hätte man hier echt keinen Bock zu picknicken. Es ist kein Ort, wo man verweilen möchte. Also im positiven Sinne natürlich, für das Spiel super. Aber das ist der Atmosphäre sehr zuträglich.
Mhm. Ja, absolut. Also das kriegen sie gut hin. Sounddesign ist auch toll. Also die Schreie, haben wir schon gesagt, sehr, sehr räumlich alles. Sehr, sehr, wie soll man sagen, also höllisch. Also es ist eine Menge los, sehr viele unheimliche Geräusche, passt sehr, sehr gut alles zusammen. Und ich finde, das verstärkt auch die Raumwirkung. Also das ist etwas, was mir auch bei Agony wirklich sehr positiv aufgefallen ist. Du hast eine gewisse Raumwirkung bei dem Ganzen. Also es gibt auch viele Stellen, wo die Gravitation sich zum Beispiel umdreht. Also es gibt so Plattformen, an die man so entlanglaufen kann. Und das hat mich so ein bisschen an Prey erinnert.
Das stimmt, ja. Das war tatsächlich sehr Prey-mäßig. Auch die Türen, die wie hintert aussehen.
Interessant. Ja, stimmt. Die waren ja auch da drin.
Ja, da gab es auch Türen, die wie Hintern aussahen.
Interessant. Ja, warum eigentlich? Ich glaube, wir haben da eine Gemeinsamkeit empfunden. Auf jeden Fall gibt es so Sachen, wo man entlang laufen muss dann dreht sich alles plötzlich irgendwie kopfüber und das Ganze hat so einen kafkaesken Stil. Also ich mochte total, wie verworren und verwinkelt die Hölle halt irgendwie auch aussieht. Weil das so ein unwirklicher Ort ist, wo nicht sofort nachvollziehbar ist, wie der funktioniert. Und ich finde, dieses Gefühl bringen sie halt auch generell ganz gut rüber.
Das ist perfekt. Der eine oder andere, den wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen ankotzen, weil halt einfach, es fehlt einem so manchmal die Orientierung, wenn man durch irgendwelche Labyrinthe gehetzt wird und es zunächst auch sich nicht erschließt, warum jetzt dieser Weg da lang gehen soll oder überhaupt kann. Aber es macht ja auch Sinn. Wir sind eine gequälte Seele und wir sollen ja auch nicht wissen, wo es lang geht. Es ist kein Picknick, wo die Schilder links und rechts stehen, wo man lang gehen muss, sondern es ist verdammt nochmal die Hölle. Und ich verstehe schon, wenn dem einen oder anderen das vom Game Design her nicht so gefällt, aber es macht schon Sinn. Tatsächlich, dass es einfach so ist, wie es ist und man dann über irgendwelche komischen Plattformen springt, um nach oben zu kommen, um letztendlich irgendwie unten wieder rauszukommen, das ist schon okay. Also ich komme darauf klar Und ja, das ist, da, sie bedienen sich da schon sehr auch an dieser grotesken Darstellung. Wie du schon gesagt hast, diese Rampen, ich weiß gar nicht, auf was man da läuft. Das wirkt so wie so pulsierende Gedärme, wo man dann die Wände hochlaufen kann. Das sorgt auch schon für den einen oder anderen Dreher im Kopf so ein bisschen.
Es ist vor allen Dingen auch so, dass diese Raumwirkung, also das ist ja nicht so, dass die so komplett im Game Design das zerstört, sondern du hast ja irgendwie auch so eine Fähigkeit, mit der du dir diesen Pfad anzeigen lassen kannst, den Schicksalspfad
zu nennen in
diesem Spiel. Und das ist halt tatsächlich, also deswegen ist der Kritikpunkt jetzt nicht wirklich, also habe ich auch schon oft gehört, dass man sich verläuft und so, aber es gibt halt eben diesen Schicksalspfad. Das ist so ein bisschen, darf man sich das vorstellen wie bei Dead Space. Also es gibt ja auch diese, dass es in deinen Anzug eingebaut ist, so ein Navigationssystem. Du drückst man drückt den Bumper runter oder den Analogstick drückt man, glaube ich, runter. Und dann kann Isaac so auf den Boden zeigen und weiß dann, wo er lang gehen muss. Und so eine Mechanik gibt's ja auch. Das ist dann irgendwie so eine Art Sehenschrei. Erinnert mich total an Donnie Darko erinnert.
Ja, genau, wo dann dieser Wurm aus der Brust kommt, genau.
Genau. Und das sieht dann sehr ähnlich aus. Das zeigt dir dann halt so den Weg. Eigentlich weiß man immer, wo man lang muss. Es sieht halt nur nicht auf dem ersten Weg offensichtlich aus. Das Problem ist eher, und da kommen wir jetzt einfach zu diesen Schwachstellen des Spiels, das Problem ist eher, wie man durch die Türen kommt, die dir auf dem Weg irgendwie begegnen. Und das ist ja. Das Ding ist, wie gesagt, audiovisuell ist das Ding schon cool. Aber das Problem, und das deswegen holt es sich von überall halt einfach aus sehr viel Kritik ein, sind zwei Dinge. Das eine ist, das ganze Spiel ist ziemlich verbuggt. Das würde ich, glaube ich, jetzt so ans Ende schieben unseres Gesprächs.
Das schieben wir ans Ende, ja.
Aber das andere Problem ist, oder sagen wir mal, die andere Enttäuschung ist viel mehr, weil es ist eigentlich alles machbar, aber es ist ein bisschen langweilig, nämlich die Aufgaben, die dir zwischendurch gestellt werden. Du kommst immer zwischendurch in irgendwelche Labyrinthe rein. Ist halt die Hölle, klar, dass es auch Labyrinthe gibt und so, Minotaurus und so. Und du hast halt da die Aufgabe, nicht einfach nur bloß aus diesem Labyrinth rauszukommen, was sowieso schon also Aufgabe genug wäre, sondern du hast im Grunde genommen dann noch zusätzlich das Ziel, irgendwelche Gegenstände einzusammeln. Und das sind in der Regel irgendwelche Körperüberreste, natürlich. Also es sind dann Herzen oder Schädel oder irgendwas anderes. Und die muss man dann auf so einen Altar legen als Blutopfer. Ja, und so irrst du also nicht nur durch dieses Labyrinth, sondern du musst halt auch nebenher jede Ecke absuchen, damit du diese Gegenstände findest. Und dann wird man halt auch noch gleichzeitig von Monstern verfolgt. Und das ist eine sehr frustrierende, langweilige Angelegenheit.
Ja, es gibt im Endeffekt nur zwei Arten von Rätseln. Entweder suche Körperteile, um eine Tür zu öffnen, oder suche eine Rune, die an irgendeiner Wand hängt, um sie dann auch an der verschlossenen Tür eben, was ich recht cool finde, eben in Blut auf so einer Tafel nachzuziehen, um diese Tür zu öffnen. Das ist alles. Diese beiden Rätselmechaniken hat Agony und die werden auch durchexerziert. So, direkt in den ersten Spielstunden wird man einfach von einem gefühlt Labyrinth ins nächste gejagt, wo einem diese Mechaniken immer und immer wieder vorgekaut werden. Und man denkt sich schon nach kurzer Zeit, ist es das so? Ja, das ist es. Bis zum Ende des Spiels. Runen sammeln und Schädel sammeln. In verschiedenen Labyrinthen, während man von der einen oder anderen Kreatur gejagt wird. Das ist, das ist schon sehr eintönig, muss ich sagen. Beziehungsweise, sie probieren auch immer wieder eine schöne Variation reinzubringen. Ich fand zum Beispiel das eine in diesem Spinnengemach, wo du die Schädel aus den eisernen Jungfrauen raussammeln musstest und immer wieder durch die Warp-Türen sozusagen durchgehst. Das fand ich noch ganz okay, mit dem einen Spinnenmonster, was sich durch diesen kleinen, beengten Raum jagt.
Ja.
Das war eine coole Abwechslung, aber weil du schon gesagt hast vorhin, Minotaurus, hast du auch dieses eine Herzensammelding gemacht, wofür du dann auch quasi bestraft wurdest?
Ja. Das ist ja ein Labyrinth danach, ne? Also das ist dann so, da gibt's in der Mitte gibt's dann eine Kreatur, die verwalte einfach, die sitzt da in einem Schneidersitz.
Ich hab gemeint, das Spiel will mich verarschen an der Stelle.
Ja. Also diese Kreatur macht halt nichts und sitzt da einfach nur und du denkst, na gut, ne? Komm mal klar, Junge. Und du musst eigentlich nur durch eine Tür. Also du musst eigentlich nur so eine Rune finden. Das sind so Zeichen, die irgendwie, so einfach irgendwie so in der Wand eingraviert wäre vielleicht übertrieben, aber das sind einfach so Geisterzeichen, so nenne ich es mal. Also sie sehen so aus wie so halbtransparente Schriftdinger, die man dann so prägen kann. Also du kannst, berührst die und dann sind die fortan gespeichert bei dir drin. Und du musst dann eigentlich nur durch diese Tür gehen und die richtige Rune zeichnen. Das ist eh komplett bescheuert. Also man kann nicht nur verschiedene Runen finden, muss auch noch herausfinden, welche das ist. Also das ist ja total Trial and Error. Man man weiß eigentlich überhaupt gar nicht. Man findet zwar die Runen immer durch irgendwelche Statuen, die rumstehen, die zeigen dann immer auf bestimmte Sachen, die muss man dann eigentlich sozusagen wie so einen Orientierungsfall folgen, aber es gibt trotzdem immer noch so 2-3 Runen, wo du dir nicht 100% sicher bist, dass es jetzt die richtige ist und dann
läuft man probiert einfach durch. So, man geht auch sehr schnell einfach dazu über, okay, ich probiere die Rune, dann probiere ich die Rune, weil irgendwann habe ich mich auch schon gar nicht mehr damit auseinandergesetzt, den richtigen Statuen quasi zu folgen, sondern einfach alle Runen in der Umgebung habe ich getestet und irgendeine wird schon hängen bleiben.
Ja, genau. Also wirklich total dummes Try and Error. Und du hast dann, also da, du musstest aus dem Labyrinth eigentlich nur mit so einer Rune raus. Und dann gab es aber trotzdem diese ganzen Schädel und so zu sammeln. Und der Witz ist wirklich, du kannst diese Rune nehmen und einfach gehen aus dem Ding.
Genau.
Wenn du jetzt aber dann zusätzlich diese Extra-Aufgabe machst und da einfach alles einsammelst und opferst, dann schließt sich die Tür mit der Rune wieder und dann muss man plötzlich in einem Bosskampf gegen so einen riesen, ja, es ist ein Minotaurus, sowas in der Art, ne? Also irgendwie gegen so ein Ding kämpfen und du so, what? Wieso werde ich dafür bestraft, gegen das Ding zu kämpfen? Und kriegst dafür jetzt auch nicht unbedingt was.
Nö, toll. Ich habe dann auch nach gefühlt 5 bis 10 Minuten wegrennen und neue Körper übernehmen, habe ich dann auch neu geladen, weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, das Ding zu killen. Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass sie das vielleicht als so eine Art New Game Plus Mechanik übernehmen, für den Fall, dass man seine Skillpunkte mit in den nächsten Run nehmen kann und eben vielleicht diese Kreatur an der Stelle übernehmen. Das wäre das Einzige, was ich mir plausibel erschließt, aber ach Leute, das ist doch scheiße. Also
in der Kontext der Hölle macht das schon irgendwie Sinn. Also es würde dich dafür bestrafen, dass
du... Es wäre eine klassische Falle, ja. Also,
es ist eine klassische Falle. Ja. Aber im Kontext des ganzen anderen Frusts hat sich an der Stelle einfach nur so, what?
Ja, man wurde quasi für Fleißaufgabe bestraft sozusagen an der Stelle. Also wenn ihr in diesem Labyrinth mit dem Minotaurus seid, ignoriert ihn einfach bitte.
Ja, also zumindest beim ersten Spieldurchlauf, weil im zweiten kann man sich nicht machen. Das Ding ist halt, das ist das eine. Also diese Sachen sind halt relativ öde und langweilig. Und dann hast du auch noch zusätzlich das Problem, dass das ganze Ding hat ja so ein Stealth-System, also es ist halt so ein Stealth-Horrorspiel, so ähnlich, wir haben ja eingangs gesagt, das ist so wie Soma oder halt Amnesia, so diese Ecke, das heißt also auch, dass man sich halt verstecken kann und sowas alles. Und da haben die Gegner einfach nicht das gemacht, was ich mir, also die haben irgendwas gemacht und haben mich auch irgendwie an verschiedenen Stellen gefunden, wo das eigentlich nicht sein kann. Also so, es war an vielen Stellen relativ unfair. Also es ist eigentlich einfach, die zu umgehen, weil man halt den Atem anhalten kann, weil man halt, ne, also du kannst dich verstecken und sowas alles und so. Aber ich fand da, dass das Gameplay hat anscheinend nicht so zuverlässig funktioniert, dass du dich auf deine Stealth-Mechaniken verlassen konntest. Und das war dann einfach nochmal extra frustrierend.
Ja, es war manchmal wirklich nicht ersichtlich. Manchmal bin ich wirklich an Gegnern um Haaresbreite vorbeigeschlichen mit angehaltenen Atem und sie haben mich nicht wahrgenommen, wo ich mir dachte, okay, das hat funktioniert. Und manchmal war es einfach so, sie haben mich quer durch den Raum schon gesehen, sind auf mich zugestimmt und haben mich gekillt, wo ich eigentlich dachte, hey, ich bin voll versteckt. Aber es war sehr, sehr durchwachsen, was das angeht. Also ja, die Gegner-KI war irgendwie nicht so wirklich zu durchschauen und manchmal war es wie in diesem Genre auch üblich, dass man einfach da saß und gewartet hat, bis sich mal so eine Lücke ergibt. Das ist nicht wirklich spannend, das gehört ein Stück weit mit dazu, bei diesen Stealth-Horror-Spielen, wo man sich nicht wehren kann, das verstehe ich auch, aber dadurch, dass die Gegner im weitesten Sinne so unberechenbar waren, aufgrund der mangelhaften KI, war es auch ein bisschen anstrengend teilweise, ja. Ja. Hab schon das ein oder andere Mal geflucht.
Ja, sie sehen dich halt auch, obwohl, oder sehen ist ja übertrieben, die meisten haben ja gar keine Augen, aber...
oder kein Gesicht.
Oder kein Gesicht, aber sie bemerken dich einfach irgendwie an Stellen, wo, oder durch Sachen, wo du denkst, warum haben die mich jetzt bemerkt?
Ja.
Manchmal laufen sie an dir vorne vorbei und nichts ist.
Ja,
also
genau.
Es gab oft Situationen, wo sie dann wirklich eine... um Haare, also wirklich, weil man muss die Hand ausstrecken, man kann sie schon berühren, sie laufen einfach an dir vorbei. Und du denkst, okay, ist hier los? War jetzt nicht beabsichtigt, aber ist passiert. Und dann gibt's andere Stellen, wo sie sich wirklich von, also ich weiß nicht, von 20 Meter Entfernung oder so, oder wirklich, oder noch weiter weg, einfach direkt spotten und auf dich zulaufen. Und dann hast du eigentlich in der Regel keine Chance. Also wenn jetzt nicht irgendwo eine Lücke ist, durch die man hindurchhuschen kann, ist es im Grunde genommen vorbei mit dir. Und
ja.
Das ist frustrierend. Also da kannst du dich überhaupt nicht drauf verlassen und vielleicht kommen wir jetzt mal so langsam zum Status des Spiels. Also es war in der Urversion und die hatten wir halt am Anfang gespielt, nämlich in der Release-Fassung, war das ganz schlimm, weil da ganz viele, also weil es Stellen gab in diesem Labyrinth, wo echt viele Gegner waren. Also wo sehr viele Dämonen rumgelaufen sind und sehr, sehr viel es sehr viel zum Ausweichen gab und so. Und das war einfach eine extrem frustrierende Angelegenheit. Zumal die dich dann auch entdeckt haben, wenn du einfach nur herumgeflogen bist. Also in dem Moment, wo du dann einen anderen Körper irgendwie beseelst, sozusagen, dann haben die dich auch sofort bemerkt, sodass du, ne, sobald du einen neuen Körper hattest, dann irgendwie auch sofort nochmal erledigt wurdest. Also bist quasi in einen neuen Körper gesprungen, bist sofort gestorben, hast den anderen Körper gesucht, bist wieder gestorben. Also das war einfach alles sehr, sehr unfair und sehr frustrierend. Und in dieser Urfassung, also hätte ich das Spiel eigentlich auch nicht freiwillig durchgespielt, wenn ich nicht das für eine Review gemacht hätte. Das war
direkt der im ersten Level der Abstieg runter in diesen Trichter, ne, kommt mir da in den Kopf, der wirklich eine Qual war.
Unfassbar. Also es war einfach nicht, also keine Ahnung, du hast irgendwie so 2-3 kleine Gelegenheiten, um da durch, was ja prinzipiell cool ist, aber es hat einfach nicht zuverlässig funktioniert. Also die Praxis war, dass man da irgendwie nie dran vorbeigekommen ist. Also immer mit diesen kleinen Abweichungen, die jeder Spieler halt irgendwie hat, jeder läuft mal irgendwo anders lang und so, das wurde einfach nicht einkalkuliert, sondern da musste man anscheinend genau das machen, was die Entwickler in ihrer Testphase immer gemacht haben, dass dann einfach nicht funktioniert. Aber das wurde ja zum Glück jetzt so langsam gepatcht.
Ja, zumindest auf dem PC, ne? Da sind sie recht fleißig gerade im Moment. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist da jetzt auch schon ein recht größerer Patch nachgeschmissen worden, also wer das jetzt Status Quo der Aufnahme spielt, der wird den auch, oder tun nichts geraten, diese 4 GB auch noch mit zu installieren, weil da teilweise das Gegner-Placement wurde so ein bisschen der Zahn gezogen, das heißt, es wurden 1-2 Gegner entfernt, es gab ein paar mehr Checkpoints, also ihr könnt euch da mal die Patch-Notes durchlesen, sie haben an der Performance ein bisschen geschraubt, das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen entschlackt vom Schwierigkeitsgrad, der ein oder andere schreit jetzt vielleicht wieder auf und denkt sich, ja, oh, das ist ja jetzt wieder bloß für die ganzen Lappen unter den Spielern, keine Sorge, für euch gibt's immer noch einen Hardcore-Modus, der wahrscheinlich einfach nur das Spiel ist, so wie es am Anfang war, also mit weniger Checkpoints und der normalen Anzahl an Gegnern, aber es ist schon eine Wohltat, so ein Stück weit, das Ganze ja so ein bisschen den Zahn gezogen zu kriegen, zumal es ja dem Gameplay zuträglich ist, weil am Ende des Tages möchte man nichts mehr als in dieser Welt rumlaufen, weil sie so schön grotesk ist. Ich möchte dieses Spiel so gerne lieben, aber mir werden immer wie beim Fahrrad so ein Stock reingeschmissen und ich fliege immer wieder aufs Maul aufgrund des Gameplays. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Also ja, das ist schon nicht verkehrt.
Und also ein hoher Schwierigkeitsgrad wäre ja nicht das Problem, wenn das spielerisch funktionieren würde mit den ganzen Fehlern. Also es sind ja passieren noch mehr Sachen, da sind ja noch viel, viel mehr Bugs drin. Also es gibt so Game Breaker tatsächlich, wo du also es gibt so Stellen, wo es dann einfach nicht weitergeht, wo Skripte nicht ausgeführt werden. Ganz am Anfang gab es mal irgendwie so eine Stelle, da sollte ich so einen Dämon eine Klippe runterschubsen und es hat einfach nie funktioniert. Da habe ich immer den Atem angehalten, mich angeschlichen, es hat einfach nie funktioniert. Erst mit dem Patch ging das. An dem kommst du natürlich auch nicht vorbei. Da gab es irgendwie andere Stellen, wo die Seele einfach stecken geblieben ist. Also
ja, wie oft mir das passiert ist, wirklich, dass ich wurde gekillt, mein Astralkörper ist dann automatisch wieder in dieser schwebenden Astralgestalt und ich bin einfach in der Wand oder in irgendwas reingeglitscht, wie oft mir das passiert ist, wirklich. Ja. Das war so ätzend, wirklich. Du kommst ja dann auch nicht raus, weil der Clou ist ja eigentlich, wenn du dann dich schwebend fortbewegst, dieser Timer ist nicht zeitgebunden, sondern der schränkt quasi nur deinen Bewegungsradius ein. Du kannst nur einen bestimmten Weg zurücklegen, schwebend, und dann stirbst du quasi richtig und musst zum Checkpoint zurück. Aber wenn du einfach in dem Objekt feststeckst in der Wand, dann kannst du dich nicht bewegen und somit bleibt eigentlich nur ein neuer Laden übrig oder Glück haben und ein Dämon läuft vorbei und du kannst quasi triggern, dass du ihn besetzt, damit so eine Art automatische Bewegung eben passiert, um dich aus dieser Wand rauszuholen. Ansonsten einfach, neu laden. Ist echt ätzend.
Ja, es gibt noch ein anderes Ding, was dir als Seele passieren kann. Es gibt noch so Tintenfischmonster, die deine Seele fressen können.
Die sind echt gruselig. Die habe ich aber auch nicht verstanden. Die habe ich auch sehr spät wahrgenommen. Das sind diese Seelenfresser, die dich nur die siehst du auch nur in deiner Astralgestalt. Ja. Und die sind wie so Tintenfische und die saugen dich wahrscheinlich einfach aus und fressen dich, wenn du durch die Gegend schwebst.
Boah, eklig, die Dinger. Also die sind halt so schwebende Tintenfische, also so sehen die jedenfalls aus wie schwebende Tintenfische in der Luft. Die saugen,
Ja, das war so ein bisschen Lovecraft-mäßig, fand ich geil.
Ja, das ist schon ganz cool. Also vom Design ist es total super. Aber du kannst jetzt mit der Seele halt einfach nicht überall hin. Also es ist natürlich so eine Art natürliche Beschränkung, die sie damit eingebaut haben. Also da kannst du auch bestimmte Abschnitte nicht überschreiten. Deswegen gibt's die Dinge halt auch wahrscheinlich überhaupt, aber damit da einfach auch eine gewisse Gefahr irgendwie ist. Aber das Ding ist halt, diese Sachen haben nicht funktioniert. Also ich habe die PC-Version jetzt mit dem Patch nochmal durchgespielt. Also ich habe alle 3 Plattformen gespielt und die PC-Version ohne mit dem Patch, die hat noch so ein paar kleine Blocker, das kann passieren mit der Seele. Also das, diese Mechanik, es ist nicht mehr so oft gewesen wie am Anfang, aber es kann durchaus vorkommen. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt noch ein anderer Patch kommt. Und dann kommt auch dieser härtere Schwierigkeitsgrad wieder, wenn das Spiel auch wieder funktioniert. Also sie haben schon gesagt, okay, keine Angst, ne, wer diese ursprüngliche Version haben will, wo man sich richtig ins Zeug legen will, wir nehmen die Feder raus und wir bringen den ursprünglichen Schwierigkeitsgrad wieder rein. Das ist dann einfach ein Hard-Modus. Und das muss man sagen. Also die sind jetzt innerhalb von kürzester Zeit, die rödeln jetzt ordentlich, um das Spiel besser zu machen, haben diese Kritik jetzt auch verstanden. Wahrscheinlich, also das ist so ein klassischer Fall von einfach nicht ausgiebig getestet, aus wahrscheinlich finanziellen Gründen. Weil
Testen ist halt auch ein sehr kleines Team. Ne? Auf ihrer Homepage steht, sie sind aktuell quasi nur 9 Entwickler, die an dem Titel arbeiten. Ja. Es ist halt, also am Ende des Tages ist es schon auch noch ein Indie-Titel, weil sie gehen jetzt schon sehr lange sehr hart mit dem Ding ins Gericht. Später dann auch noch zurecht, wenn wir jetzt dann gleich zu den Konsolenfassungen kommen, aber es ist hier keine große AAA-Produktion und niemand braucht jetzt schreien, so wo bleibt mein Patch, weil ich denke, die schwitzen genug gerade und das nicht nur wegen dem Wetter.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich finde das echt krass, dass sie so schnell überhaupt, also der Patch, der war jetzt 3 Tage nach Release irgendwie da. Mhm. Also das Unglück, dass ich eine Pre-Release-Version gespielt habe, die war ja sowieso auch nicht so. Also da waren echt viele Fehler drin. Ich glaube, das hat denen aber jetzt wirklich auch das Genick gebrochen. Das ist auch Teil, also da ist natürlich dann auch der Publisher dran schuld, Deep Silver. Ja. Die hätten einfach sagen müssen, die hätten das irgendwie kommunizieren müssen, dass da noch ein Patch kommt zumindest. Also die hätten ja sagen können, okay, nee, hier, testet das, aber bitte, ne, behaltet im Hinterkopf, dass jetzt noch ein Patch kommt, der macht dies und das, der verbessert noch einige Fehler am Gameplay und so. Und das haben sie halt einfach nicht gemacht. Und ziemlich viele Leute sind jetzt davon ausgegangen, dass jetzt einfach das Spiel ist, was am Ende auch im Laden steht. Und das ist jetzt innerhalb dieser wenigen Tage schon nicht mehr der Fall. Also ich war am Anfang, war ich wirklich so, alter Vater, geht gar nicht. Bis hin zu, okay, jetzt sehe ich schon, wie das Spiel halt auch tatsächlich Spaß machen kann. Wobei mir dann natürlich Sachen fehlen, die nicht nachgebettet werden können. Also das mit der Story bleibt immer noch ein Kritikpunkt. Und dass diese blöde Sammelscheiße immer noch da drin ist, das ändert natürlich, das wird ein Patch jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Aber dass die Gegner nicht mehr so frustrierend sind, das ist schon, ja.
Ja, sie haben, also in den Patch Notes stand jetzt auch drin, dass sie auch die ein oder andere Rätselraum auch ein bisschen entschlacken wollen. Man muss entweder weniger sammeln oder es gibt ganze Sammelquests, die wirklich komplett optional gemacht wurden. Also auch dieser Kritik nehmen sie sich so ein bisschen an, aber du kannst nicht einfach alles komplett rausnehmen, weil sonst müsstest du ja das Spiel komplett auf den Kopf stellen. Ne? Also ja. Es wird Dinge geben, die sich nicht mehr ändern lassen werden.
Das denke ich auch. Aber sie entschärfen es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, aber man denkt sich nämlich auch so, okay, das ist ein Teil, das kann ruhig mal ein bisschen weiter Richtung Walking Simulator gehen. Das schadet dem Spiel tatsächlich nicht.
Nee, absolut nicht. Ja, jetzt wie gesagt, ich möchte es so gerne lieben. Ich möchte diese Höllendarstellung eigentlich nur erleben. So, das wäre das Schönste tatsächlich, wenn man da einfach so ein bisschen durchschlendern könnte, den einen oder anderen Grusel abholt und einfach nur genießen könnte. Wie so eine Art höllischer Urlaub.
Ja. Ist ja jetzt auch dadurch, dass die Deleted Scenes halt auch nicht drin sind und so, einfach auch jetzt gerade in so einem moralisch vertretbaren Maß irgendwie so dass man so etwas dann auch durchaus sagen kann. Die sind halt einfach nicht drin. Das ist also insofern gut, also sehr positiv. Sie haben ja auch viele Entfremdungen gemacht. Also es gibt halt zum Beispiel so auch irgendwie so Babymonster zum Beispiel, die halt auch so schreien wie Babys. Das ist natürlich mega krass. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass die einfach einen Kopf eines Erwachsenen haben und den Körper eines Babys. Also jetzt nicht wirklich, wirklich Kinder sind. Zumindest visuell nicht. Und also solche Entfremdung hat das Spiel auch drin, sodass man das durchaus alles noch im Rahmen ist. Also wie gesagt, hat er eine USK 18 gekriegt, also ist jetzt auch in Deutschland ganz offiziell rausgekommen. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ja, das Problem ist nur, es gibt noch Konsolenversionen. Also eigentlich kein Problem, das ist ja super. Aber wow. Ich sag mal ganz kurz was zur PS4-Version. Das ist die bessere von beiden. Weniger überraschend. Die hat ziemlich krasses Kantenflimmern. Die hatte bis zu dem Patch sehr heftiges Bildzerreißen, aber der Patch bügelt das aus, deswegen kann man das jetzt nicht mehr als Kritikpunkt nehmen. Ich habe es leider zu einem Zeitpunkt gespielt, wo das Bildzerreißen mega aggressiv war und dann saß ich hier und dachte, Alter, Kopfschmerzen. Und das ist aber jetzt, das ist halt sozusagen nicht mehr drin. Sie haben schon auch Gameplay-Verbesserungen in den Patches vorgenommen, deswegen kann man schon sagen, dass die PS4-Version jetzt mittlerweile relativ spielbar geworden ist und man muss halt nur mit Performance-Problemen rechnen. Also es gibt so eine Mischung, also Ergonomie besteht aus so einer Mischung aus geschlossenen und geöffneten Arealen, also es gibt halt einfach so Bereiche, die sind ein bisschen größer, da kannst du dann umhergehen. und dich relativ frei bewegen und die haben auf der PS4 schon Performance-Probleme. Also da schrauben sie den Detailgrad ein bisschen zurück, so dass es halt nicht mehr ganz so geil aussieht wie auf dem PC, aber du hast im Grunde genommen trotzdem noch so eine annehmbare Erfahrung irgendwie. Also es geht so einigermaßen, das kann man machen. Ist nicht mehr so hübsch, wie gesagt, PC-Version steht ganz weit vorn, aber PS4 ist so passabel. Bugs sind halt natürlich trotzdem drin und es ist schade, dass es optisch nicht ganz so gut aussieht, aber nicht, kann man trotzdem machen. Der wirkliche Brecher ist aber die Xbox-Version.
Ja, also da möchte ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen mein Leid kundtun, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, weil ich dachte mir so, hey, ich habe eine PlayStation und eine Xbox, aber ich habe die Xbox One X, vielleicht gibt's ja dafür auch so ein Pro-Patch oder dass es halt irgendwie enhanced ist. Ich möchte es einfach gerne auf der Konsole spielen, wo es potenziell am besten aussehen könnte. So war der Plan. Ich leg die Xbox-Version ein. Und same story, also auch wie bei der PS4 ohne Patch. Es gibt heftiges Tearing. Das geht schon noch, man kommt damit klar. Es sind auch die von dir angesprochenen Performance-Einbrüche in den offenen Arealen. Die hast du auch da noch. Also da ist same story so. Aber was hier wirklich gravierend ist, sind die Probleme mit dem Sound. Und die schließen sich auf mehreren Ebenen. Zum einen gibt's einen ganz heftigen Soundbug beim Abspielen von Sprachsamples, die auch teilweise sehr stark auf die Atmosphäre einfach einschränken, weil Soundfiles oder von Gesprächen immer wieder abgespielt werden und abbrechen und dann wieder abspielen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber anscheinend wird das immer wieder getriggert. Teilweise sogar auch in Zwischensequenzen nach dem ersten Level, wo man das erste Mal auch mit der Red Goddess eben spricht im Gespräch. Dieser Dialog, der war zwar kein flüssiger Dialog von ihr, diese Soundsamples gingen einfach immer wieder von vorne los und ich dachte mir, hä, was passiert denn jetzt? Weil die Bilder und das, was da gezeigt wird, passt überhaupt nicht zusammen. Hab's mir da nochmal angeguckt im Internet. Also das ist völlig, völlig im Eimer. Und dann haben sie noch so was richtig Gravierendes, wo ich mir auch lange nicht sicher war, bis ich dann mit Michael gesprochen habe, ob es zum Spiel gehört oder nicht. Immer wieder so kleine Störgeräusche, wie so ein Kratzen an der Anlage, wenn man einen AUX-Stecker reinsteckt, so ein bisschen, einfach so ein starkes Rauschen. Ich dachte erst, sie setzen es als Atmosphäre ein. Bis ich irgendwann merkte, nee, sie setzen es nicht als Atmosphäre ein. Und je länger ich Agony auf der Xbox gespielt hatte, desto schlimmer, also am Stück, wenn die Sessions länger gedauert haben, desto schlimmer wurden diese Soundbugs, bis es ab und zu mal zu einem richtigen Freeze kam. Und dann ging die Scheiße erst richtig los. Dann war es wirklich so ein durchgehendes Rauschen. Ich habe das auch mal aufgezeichnet. Vielleicht spielen wir das an dieser Stelle auch mal einen Podcast, weil es ist dann ab dem Moment wirklich unspielbar geworden. Es war ein durchgehendes Störgeräusch, wenn ich das Spiel gestartet habe. Das ließ sich auch nicht beheben durch Spielen ausmachen und wieder anmachen, auch nicht durch deinstallieren, sondern nur durch Xbox neu starten und dann wieder warten, bis man so lange spielt, bis dieser Soundbug wieder auftritt. Also es macht das Spiel auf der Xbox zum jetzigen Zeitpunkt unspielbar. Das ist unfassbar. Ich habe das so noch nie erlebt und ich möchte leider sagen, Hände weg von der Xbox-Version aktuell. Wirklich, das ist brutal. Also dieser Soundbug, der zerschießt alles. Ich habe echt Angst gehabt, auch um mein Gerät und meinen Fernseher, weil der Fernseher stand irgendwie auf 12 und das ist wirklich so ein richtig lauter Ton, der mir fast die Boxen zerschossen hätte. Ja, wie gesagt, Finger weg davon. Das ist echt brutal. So, Rant vorbei.
Ja, ihr habt es ja gerade gehört, das kann ich nur bestätigen. Also das hört man halt ständig im Spiel. Also es ist halt wirklich so, man vor allen Dingen über Kopfhörer, das tut, einmal hat es richtig wehgetan.
Ja.
Einmal ist irgendwie so ein Spinnenwesen aus so einer Ecke herausgesprungen, das sollte bloß so ein kleiner, ja, nicht Jumpscare, doch ein Jumpscare sollte es sein. Und es war wirklich dann unbeabsichtigt der größte Jumpscare aller Zeiten, weil es nämlich dann plötzlich zu diesem Störgeräusch kam, nämlich dieses Aufspringen der Spinne war dann nur so ein Fratz, als würde man bei einer groß laut laufenden Anlage irgendwie einen Klinkenstecker rausziehen.
Genau.
Oder irgendwie was an den Boxenkabel machen. Also so klingt das und das ist einfach nicht okay. Das ist tatsächlich so, also Hintergrundgeräusche haben ja auch diesen Fehler und auch, dass die immer wieder von neuen anfangen. Also ich hatte dann irgendwann eine Stelle, da hat dann einfach diese Background-Loop, also die Background-Geräusche mit Geschrei und hast nicht gesehen, irgendwie, also das, was so in der Hölle passiert, hast du die ganze Zeit in so einer Dauerwiederholung, also alle 3 Sekunden hat der Soundfall von neuen angefangen und so, das ist ganz furchtbar. Also irgendwann ist es eine Kakophonie an Störgeräuschen. Und das ist unerträglich. Und das haben sie halt bis zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht gepatcht. Und das ist nicht, also
Ja, akzeptabel. Nee, ist wirklich nicht zu ertragen. Also auf keinen Fall. Es hat mir auch die Liebe zu diesem Spiel so ein bisschen verhagelt, weil es halt, es macht das Ganze unspielbar, weil ohne Ton ist halt ein Horrorspiel nur halb so gut. Zumal du das ja, wenn du es über Kopfhörer spielst, auch brauchst, um den Gegner auch so ein bisschen zu orten. Also es hilft einem ja, wenn man gutes Sounddesign hat, ne? Und das macht, das zerstört halt alles. Das ist echt furchtbar. Also wirklich Finger weg von der Xbox-Version zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss ich leider sagen.
Zumal die halt auch aussieht wie Fußpelle.
Ja.
Also das ist wirklich das. Also die Pals sind nochmal zurückgefahren und also du hast jetzt nicht nur grobere Objekte in der Level-Architektur, sondern ihnen sind auch sämtliche Effekte entzogen worden, die eigentlich drüber liegen. Und so hat man dann dieser Effekt ist, dass man dann zum Beispiel am Anfang, also das erste Labyrinth ist irgendwie halt dieses Ding, wo die Wände aus Fleisch, Blut und Knochen irgendwie bestehen. Sieht auf dem PC fantastisch aus. Also es ist halt einfach so richtig schön plastischer, organischer Scheiß, der da irgendwie so anglibbert. Das ist super eklig, soll aber auch genauso sein. Und wenn man dann irgendwie mit seiner Fackel da steht und so durch die Gegend leuchtet, dann hat man wirklich auch so Reflexionen da drauf, die ekelhaft, aber richtig gut. Also so soll das auch sein. Also sieht wirklich auf dem PC ganz fantastisch aus. Für Xbox aufgrund der Performance-Probleme hat man anscheinend ganz viele Effekte dann halt einfach weggenommen, die Texturqualität deutlich reduziert, die Objekte halt einfach simplifiziert, und was dann übrig bleibt, ist dann einfach eine Wand, die nicht mehr nach Eingeweiden aussieht, nach Knochen und nach Gekröse und irgendwelchen kleinen Einzelteilen, die da irgendwie rumliegen und so, also Sachen, die, ne, irgendwie aussehen wie das Innere von Lebewesen, sondern es sieht dann einfach aus wie eine glatte Wurstpelle.
das trifft es tatsächlich ganz gut.
Es sieht einfach aus wie so eine, ich weiß nicht, es sieht einfach nicht richtig aus. Auch nicht mehr gruselig, sondern einfach irgendwie flach und eindimensional, und das hast du an vielen Stellen dann im Spiel in der Xbox-Version. Also die Performance ist besser bei der Xbox-Version, muss man sagen. Also das ruckelt nicht so stark wie auf der PS4 und so. Das ist der einzige Vorteil gegenüber dieser Version. Da es aber weder eine Pro-Unterstützung noch eine Xbox One X-Unterstützung irgendwie gibt, profitiert man jetzt sowieso nicht von der extra Power, und das kann man, also die Version kann man sich getrost schenken. Also das geht gar nicht. Die ist technisch sehr, sehr schlecht, hat lauter Bugs momentan und sieht halt auch einfach furchtbar aus. Also ich glaube, wenn es eine X-Unterstützung gibt irgendwann, wo der Detailgrad dann nach oben geht und wenn die Soundbugs raus sind, dann kann man sich dann auch überlegen, die Xbox-Version anzugucken. Aber so ein aktueller Status ist einfach nur, also um jeden Preis vermeiden. Schlimmste Version eines Horrorspiels, die ich seit langem auf einer Konsole
gesehen habe. Ich hoffe da auch sehr drauf, dass sie da noch also zumindest die Xbox-Version hinkriegen und eventuell noch einen One-X-Patch hinterher ballern, weil also zum jetzigen Zeitpunkt werde ich es dann auch nicht mehr anrühren, bevor das nicht passiert ist. Das ist einfach in dem Moment für mich gestorben, weil es kann eigentlich nicht sein, dass ich immer nach einer Stunde das Spiel abbrechen muss und meine Xbox neu starten, bloß dass diese Soundfehler dann sich mal wieder so ein bisschen einrenken. Das ist echt schon sehr schade.
Ja, da kann ich dich nachvollziehen. Also ich habe tatsächlich die PC-Version und die PS4-Version habe ich beide durchgespielt, auch so einen Vergleich zu haben. Und die sind jetzt auch so mit 5-6 Stunden halt auch nicht so lang. Deswegen habe ich das machen können. Xbox-Version, nach 2 Stunden war der Ofen aus. Das ging gar nicht mehr. Also ich habe
du hast mir geschrieben, dass du es noch gerade so bis zum Trichter runter gemacht hast innerhalb des ersten Levels, und dann hast du ausgemacht, glaube ich, ne?
Ja, das ging einfach gar nicht. Also das ist nicht auszuhalten. Ich wollte halt einfach mal gucken, auch weil ich eine Review dazu für Webedia, für GameStar und GamePro geschrieben habe, wollte halt einfach einen Vergleich zwischen den Versionen haben. Unerträglich. Also das war schon am Anfang nicht gut, und das wurde auch nicht besser. Also muss man wirklich sagen. Also Riesenbogen um die Xbox-Version machen. Ja, und das ist eh schwierig, dieses Spiel irgendwem zu empfehlen. Das schränkt sich ja sowieso von sich selbst ja auch sehr stark ein, ne? Wie gesagt, die Zielgruppe ist schmal. Und dann sind halt auch einfach diese ganzen Mängel mit drin. Also, was würdest du sagen, wer würde denn Agony noch spielen wollen?
Ja, natürlich, also per se, so Leute wie du und ich, ganz klar. So die Leute mit einer ganz starken Faszination für Horrortitel. Und die auch Spiele spielen, die vielleicht nicht so geschliffen und poliert sind oder auch eine Liebe für Indie-Titel haben, denen würde ich es schon noch empfehlen. Wie gesagt, hauptsächlich am PC, definitiv. Also die ganzen kranken Schweine natürlich. Sagen wir es doch, wie es ist, Leute. Also wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann interessiert ihr euch eh für Blutgegröße und Gedärme. Und die Leute können das schon machen. Und es ist ja, ich habe es schon gesagt, ich will dieses Spiel auch so gerne lieben. So, ist die Zutaten, die sind alle da. Alles, was ich geil finde daran. Ich habe es am Anfang gesagt, Blut, Titten und Gegröße. Ja, ich will es. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringt, wie es euch der Titel auf der Packung ja auch entgegenschreit, dann ist das euer Spiel, dann kann man das schon machen. Das ist nicht das versprochene Horror-Highlight des Jahres geworden, aber es ist schon nicht schlecht, sofern wir bei der PC-Version bleiben wollen.
Es ist, ja, also wie gesagt, es ist, also wer da damals schon Cliff Barkers Undying oder Jericho gerne gespielt hat und sich dachte, wow, diese ganzen makaberen Darstellungen der Hölle und so, das ist so mein Ding. Also das sehe ich gerne in Spielen. Dafür, das kann ich mir vorstellen, wer sich da irgendwie gerne durchgeballert hat, gut, ballern ist natürlich hier nicht der Fall, aber wer da gerne durchgeschwiffen ist durch diese Welten oder wer von Dantes Inferno halt auch fasziniert war von diesem Konzept mit diesen verschiedenen Ringen der Hölle und so und einfach die visuelle Darstellung, die auch sehr krass und geschmacklos war in Dantes Inferno. Aber eben ja,
ich erinnere mich an die riesigen Schamhaare.
Oh Gott. Ja, da gab es einige Sachen. Also das ist auch Teil dieser Faszination, dass man dann einfach auch guckt, okay, wie weit kann das gehen und was machen die Leute daraus? Und Designer, also dass die Designer, wenn das gute Designer sind, und bei Dantes Inferno war ja wirklich fantastisch designt. Also in dieser Kerbe steckt das. Ich glaube, für solche Leute ist das interessant. Aber man muss halt leidensfähig sein. Also es gibt viele Horrorspiele, die, ein diskutables Gameplay haben.
Klar. Auch wir haben es ja damals bei Outlast 2 auch gesagt. So, das ist, man stumpft auch so ein Stück weit ab. So, diese Mechaniken, die sind ja recht schnell runtergearbeitet, wenn man es dann durchschaut hat, ne? Ganz klar. Dieses Wegrennen und Verstecken und sich nicht wehren können, das ist nun mal nicht sehr flexibel. Und dementsprechend, ja, Leidensfähigkeit ist das richtige Wort, ja.
Ja, es ist halt auch so, dass die viele Indie-Spiele in dieser Richtung ohnehin sehr ungeschliffen sind. Also ich erinnere mich jetzt hier noch an Perception zum Beispiel, das hatte auch eine wahnsinnig geile Idee, aber da gab es halt auch so 2-3 Level, wo ich dachte, oh, also das ist nicht so besonders gut gestaltet. Da beiße ich mich jetzt irgendwie durch, das mache ich jetzt einfach und mal sehen, was als nächstes passiert. Perception hatte dann die Stärke mit seiner Story irgendwo, aber das war vom Spiel halt dann auch nicht alles richtig. Und das ist halt einfach, sind auch schwere Sachen. Aber ich bin halt jemand, der früher bei der PlayStation 2 Zeit ja so Sachen wie Forbidden Siren und so durchgespielt hatte.
Oh ja.
Die sehr, sehr sperrig und komplex irgendwie waren. Deswegen hat mich Agony nicht geschockt, aber trotzdem irgendwie auch trotzdem geärgert beim Spiel. Also das sind einfach Sachen, die nicht sein müssen. Aber wenn die Fehler rausnehmen, kann man sagen, okay, für diese ganz schmale Zielgruppe, wirklich sehr, sehr schmal. Die Horror, also die Extremhorror mögen mit diesen ganzen Blumengegröße. Und die sagen, okay, ich muss kein 100%ig perfektes Spiel haben, um meine Freude dran zu haben. Die dürfen sich gerne echt dran wagen. Also es ist eine kleine, winzige, schmale Gruppe. Ich weiß nicht, ob die groß genug ist, um das Team jetzt, obwohl die haben ja ihr Geld schon gekriegt, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich sag nochmal, 3.900 Unterstützer bei Kickstarter.
Dann mache ich mir keine Sorgen. Aber für die Leute ist dieses Ding halt einfach genau richtig. Also das ist eine ganz schmale Zielgruppe, aber die dürfen sich das angucken. Ich denke auch, also ich bin zuversichtlich, die beiden ersten Patches waren schon ziemlich geil auf dem PC, waren wirklich schon viel gemacht irgendwie, deswegen, und sie haben halt noch einen dritten angekündigt. Ich denke, da kommt noch mehr. Wenn diese Patches dann halt auch die Konsolenversion ausbügeln, dann kann man, ist es halt immer noch kein Überhit, aber es ist trotzdem für eine ganz kleine, schmale Gruppe vielleicht eine winzige Empfehlung.
Eine blutige, tropfende Empfehlung, ja. Voller Knochen und Freude.
Ja.
Also ich hoffe schon sehr, dass wir das noch in den Griff kriegen. Ich hoffe so sehr, dass wir das noch in den Griff kriegen. Einfach.
Ja. Aber ist schon eine Enttäuschung, ne? Also wir beide haben uns halt sehr auf Agony gefreut.
Voll, zumal das ja auch x-mal verschoben wurde. Ne? Also es sollte ja schon seit ewigen Zeiten eigentlich 2017 erscheinen und dann haben sie es immer und wieder verschoben und man war dann auch so, ja, irgendwann wird es schon kommen, so, ich habe es einfach jetzt mal irgendwie so vorbestellt oder was auch immer und dann war es plötzlich da und jetzt ist man so, haben sie uns doch mal so ein bisschen an der Nase rumgeführt, ne? Schade.
Naja, aber der passt der Titel.
Genau.
Alles klar. Ach. Okay, ja, also ich glaube, da haben wir jetzt lange und ausführlich über Agony gesprochen. Wahrscheinlich mehr als der Twitter-Sturm vermuten lässt. Also sehr, ich finde, man muss jetzt zur Verteidigung sagen, sehr viele Leute treiben dieses Spiel jetzt auch so durchs Dorf, wie die Sau durchs Dorf irgendwie.
Ja, es ist gerade wieder das schlechteste Spiel aller Zeiten gefühlt, ne? So, und ja. die ganzen Idioten, die irgendwelche Clickbait-YouTube-Videos machen und Worst Game of 2018, bla bla bla. Ich denke, da wird schon noch Schlimmeres kommen. Aber ja, in dem Genre ist es schon so ein bisschen die größte Enttäuschung aktuell, weil es halt auch mit Enttäuschung.
Es ist aber lange, lange davon entfernt, das schlechteste Spiel aller Zeiten.
Ja, absolut. Also, ja, müssen wir auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Das muss man auch einfach sagen. Also ich habe jetzt für die Konsolenfassung 52 gegeben. Ich hätte jetzt der PlayStation, stimmt gar nicht, der PC-Fassung hätte ich jetzt 62 gegeben, wenn ihr eine Zahl haben wollt. Also ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit so Zahlen, aber das so als Orientierung für die Leute, die jetzt doch eher darauf achten, damit ihr das einsortieren könnt. Ich finde es halt irgendwo in der Mitte. Ist halt einfach mir fehlt halt einfach dieses Story-Ding ist halt einfach sehr wichtig und dann halt einfach diese langweiligen Aufgaben. Ich finde, das tut dem Spiel keinen Gefallen. Aber das ist halt einfach Mittelfeld für mich, auch generell. Also wenn die Fehler jetzt raus sind, dann ist das für mich ein Spiel irgendwo Mittelfeld. Also Worst Game, ey, da habe ich Sachen gespielt, Junge. Also die echte Agonie sind so Spiele wie Road Rage zum Beispiel aus dem letzten Jahr. Hast du das gespielt? Das war dieses Bike-Spiel.
Nein, wow. Habe ich nicht gespielt.
Übel. Oder dieses, wenn wir vom Biker-Spiel spielen, dann gibt's noch dieses andere. Wie heißt denn das? Das kam auch bei PS2 raus. War auch so ein Deep Silver-Spiel. Ist interessant, dass viele solcher Sachen von Deep Silver kommen. Also die hieß Ride to Hell oder so. Das war.
Oh Gott, hier, ja, Ride to Hell Retribution, ne?
Ja.
Eieieiei, war das nicht dieses Spiel mit diesen Sexszenen, wo alle noch angezogen waren?
Ja, genau. Oh, ja. Und das war so furchtbar.
Uiuiui. Ui, ui.
Oh, das war so furchtbar. Also dieses, und ich habe dieses Jahr auch schon andere Sachen gespielt. Also das letzte Kick-Off zum Beispiel fand ich nicht so gut. Oder diese, ich habe das eine oder andere Indie-Titel-Ding gespielt. Auch teilweise auf der Switch kommen jetzt auch ganz viele solcher Sachen raus, wo du denkst, mein Gott, wo haben sie diese Spiele bloß ausgegraben? Ist auch Horrorspielsektor. Also es gibt so Spiele, wie dieses Emily-Ding, wie heißt denn das? Emily wants to. Ich komme nicht auf den Titel, aber man spielt dieses Spiel und denkt, warum ist das durch die Verifizierung gekommen? Also es gibt da ganz viel Kram, der einfach nicht funktioniert. Und also Agony ist schon irgendwo im Mittelfeld. Also das mega übertrieben, dieser ganze Outrage. Also ein Teil des Outrages kommt jetzt natürlich durch die Lizenz. Die sind ja auch echt mega geschmacklos. Ich weiß nicht, warum sie die veröffentlichen mussten. Das hat dem Spiel auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Und dann ist auch, die haben sich einen Schnitzer erlaubt bei einem Pressetext, der ist wirklich doof. Da haben sie aufgelistet, der hat gesagt, nee, wir können diesen Edit-Only-Patch nicht mehr veröffentlichen, weil aus rechtlichen Gründen und so. Also die Lizenz, die sind auch wirklich die Lizenz, die kommen da auch nicht mehr rein. Und dann haben sie eine Liste aufgestellt mit Sachen, die im Spiel drin sind und dann so Sachen, Blutgegröße und Sex und Gewalt und sowas alles. Und dann war neben diesen ganzen Foltersachen auch aufgelistet homosexueller Sex. Und das ist mega ungeschickt. Das haben sie dann bemerkt und dann halt auch redigiert. Also es war keine böse Absicht, weil die Bewandtnis, diese Liste aufzustellen, war, weil sie alles auflisten wollten, was bei Jugendschutzbehörden so auf der Bullet-Point-List draufsteht. Und es gibt einige Länder, nicht Deutschland, aber zum Beispiel Amerika, wo Homosexualität nicht offen dargestellt werden darf. Und deshalb haben sie überhaupt diese Liste gemacht. Und da haben sie wohl nicht drüber nachgedacht, dass es jetzt durch diese Auflistung quasi gleichgestellt wird mit Blut und Gekröse.
Ja, klar.
Also es ist wie gesagt keine Absicht. Also die wollten den, ich denke, also wenn man dieses Spiel spielt und wenn man sich halt auch die Kommunikationsöffentliche anguckt und so, dann gehe ich halt einfach jetzt mal von einem Fehler irgendwie aus. Da habe ich, aber das nehmen viele Leute auf, um dann halt auch mal ein bisschen mehr auf dieses Team einzudreschen. Also die kriegen es jetzt gerade von allen Seiten.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die sind gerade am Rödeln und Schwitzen und überall Feuer löschen an allen Ecken und Enden, sowohl was das Spiel angeht, als auch die Berichterstattung und die PR rund um den Titel. Jetzt kann man natürlich sagen, so Henne, Ei, ne, was war zuerst da? Das Werben mit diesen Inhalten, weil ganz klar, ihre Werbekampagne war eben genau darauf ausgelegt, wie du schon gesagt hast, sie wollen diese kleine, schmale Zielgruppe eben ansprechen und diese Nische auch bedienen. Und diese Auflistung der Deleted Scenes und so weiter, das ist alles immer noch so eine Art Werbung, so, ne? Wir sind so hart, so, macht euch keine Sorgen, das wird immer noch das krasseste Spiel sein, so, damit haben sie auch immer geworben im Vorfeld, nachdem eben bekannt wurde, dass sie eben Sachen rausnehmen mussten, um die Leute zu beschwichtigen, weil, ich meine, du weißt, wie die Leute sind, sobald irgendwas zensiert wird, ist auch da wieder der Aufschrei groß. Es ist so schwierig in der heutigen Zeit. Es ist so ein Minenfeld, in das sie sich bereitwillig reingesetzt haben mit dem Titel. Allein schon durch das Machen des Spiels setzt du dich ja auch schon unter Feuer, auch schon von Leuten, die das, diese Thematik oder so überhaupt nicht sehen wollen. Und die möchten das Spiel jetzt auch einfach brennen sehen, so. Die haben da richtig Bock drauf, dass das Ding an die Wand fährt und mit Ach und Krach, ja, zerrissen wird. Und dann ist es jetzt auch noch vom Gameplay nicht so gut. Dann sind die Bugs teilweise gravierend, zumindest auf der Xbox-Version überhaupt und generell, es ist, glaube ich, so ein Titel, der da muss ein bisschen Gras drüber wachsen. So, es ist gerade so aktuell unser kleines No Man's Sky unserer Zeit. Jeder hat Bock, es zu hassen. Und nur wenige sind da, die es irgendwie lieben.
Ja, ja, also dieser Ekel, der halt mitschwingt, ne?
Genau.
Aufgrund der Höllendarstellung. Der wiegt da natürlich schwer. Also, dass es einen Outrage gegen Deleted Scenes gibt, völlig klar. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich war selber wütend, als ich das gesehen habe. Aber die sind, wie gesagt, nicht im Spiel. Das muss man fairerweise auch sagen. Sie sind ja entfernt worden. Die sollten nicht drin sein. Warum sie die überhaupt angelegt haben, ja, darüber muss man diskutieren, ist doof. Aber die Sachen, ich bewerte jetzt einfach mal genau das Produkt, was jetzt auch tatsächlich im Laden steht. Und das, also dieser Ekel, der mitschwingt online, ist natürlich auch, also viele sagen dann, okay, ist ja klar, dass es wieder so ein Spiel ist, wo es nur um Blut geht, die versuchen halt nur mit Blut und Gewalt auf sich aufmerksam zu machen, ist zu teilen natürlich auch richtig, ist aber halt aufgrund dieses künstlerischen Ansatzes, den sie gewählt haben, halt einfach die Höllendarstellung der bildenden Kunst nachzubilden, auch jetzt nicht überraschend. Also ich finde, da kann man auch leisten, entgegenzukommen und zu überlegen, woher kommt das denn eigentlich? Das ist jetzt kein Spiel wie, das ist jetzt nicht sowas wie Hatred.
Oh Gott, ja, wow.
Also so ein Spiel, was so, also was jetzt so völlig kontextfrei die also so menschenfeindlich ist, dass man halt einfach sich fragen muss, mal, was haben die sich dabei gedacht, dieses Spiel zu entwickeln? Und bei Agony gibt's ja schon einfach diesen Ausgangspunkt. Und wer sich davon angeekelt fühlt, der muss einfach mal Höllendarstellung, bildende Kunst googeln oder so. Da kommt das her. Also deshalb haben die das gemacht. Die haben sich gedacht, okay, das ist das Ding. Und wenn man das eklig findet, dann muss man halt auch eine ganze Reihe anderer Spiele fairerweise halt auch genau für dasselbe kritisieren, weil Jericho, Dingsda, dann das Inferno und unzählige Horrorspiele haben, also es gibt viele Horrorspiele, die auch Abschnitte in der Hölle haben. Also es sind dann so einzelne Level oder Passagen, die stellen alle dasselbe dar. Also wenn man Agony doof findet, dann muss man diese anderen Spiele halt auch doof finden. Dann ist es natürlich immer noch eine Frage der Einbindung, weil Agony spielt ja die ganze Zeit in der Hölle, hat also durchaus auch einen gewissen Abstimmungseffekt mit der Zeit und ist jetzt nicht so eine dramaturgische Spitze, die irgendwie in einem anderen Spiel irgendwie drin ist. Per se, und jetzt mal rein auf die Darstellung bezogen, ist es aber alles dasselbe. Und die Inspiration kommt ganz klar aus Werken, die irgendwie 1000 Jahre alt sind und so. Ist keine Rechtfertigung, nur eine Einordnung. Also ich will damit nur mal so ein Bild geben, woher kommt das? Also die haben sich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, wir machen das provokanteste Spiel aller Zeiten.
Nö, absolut.
Sondern die haben gesagt, wir wollen sowas als Spiel machen. Wir wollen die begehbare Hölle machen. Das war einfach die Idee dahinter. Und du bist...
Das ist ja auch ein total dankbares Motiv. Du kannst dich ja als Künstler total ausleben. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon mehrfach gelobt, das Kreaturen und das Weltdesign. Es ist ja auch ganz, ganz toll, was sie da mit dieser Vorlage eben sich aus ihren kranken Köpfen rausgesaugt haben. Ist ja super. Ja.
Ist halt das Ding. Also das muss man dann auch einfach in diesem Kontext sehen. Also ich finde, so wie gesagt, ist nur mal so als Einordnung, wenn ich finde halt diese ganze Krise, ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, das ist nicht. Es ist das enttäuschendste Spiel dieses Jahr. Das ist aber was anderes. Ja. Das ist ein Unterschied. Also das schlechteste oder das enttäuschendste, zwei unterschiedliche Dinge. Enttäuschend auf jeden Fall. Das enttäuschendste Spiel 2018, für mich persönlich 100 Pro, würde ich zweimal unterschreiben.
Ja, ja, ja. Bin ich total bei dir.
Ja. Das schlechteste Spiel 2018 oder generell nicht mal im Ansatz. Also da habe ich Sachen gespielt. Alter Billy, also das, es geht noch ganz weit runter. Also insofern ist es wahrscheinlich auch einfach eine Wahrnehmungssache.
Bleibt uns festzuhalten, ohne Agony ist alles doof.
Ja. Benny.
Ja. Michael, Mensch, haben wir wieder was geschafft, oder?
Über eine Stunde über ein Spiel geredet, für das sich keiner interessiert. Ist so gut, ne?
Ja, toll, ne? Ach Gott.
Das, wir.
Ja, das ist unser Ding, ja.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, dich findet man natürlich bei den Sofa-Samurais, ne?
Ja, nach wie vor. Wir sind immer noch am Start. Ich bin immer noch Teil der Sofa-Samurais. Die Leute, die hier zuhören, die kennen mich ja mittlerweile auch, ne? Also machen wir uns nichts vor. Blut und Gekröse. Hi, Betty ist wieder da.
Ja, bei dir gab es jetzt eine sehr ausführliche Reihe über deinen Japan-Besuch, oder?
Ja, das veröffentlichen wir ab zurzeit über unser Patreon tatsächlich. Also ähnlich wie ihr haben wir auch eine schöne Patreon-Page. Da entscheidet gerade im Wochentakt mein Japan-Urlaub. Fantastisch. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde über Japan reden, aber das könnt ihr euch dann vielleicht bei mir anhören. Ansonsten, was war bei uns so los? Wir haben letztens einen Podcast über Pflege veröffentlicht. Das Ding geht 6,5 Stunden, mal was ganz was anderes. Wir sind normalerweise ja auch für Videospiele zuständig. Und da haben wir uns mal so ein bisschen journalistisch rausgewagt für unsere Ansprüche und haben mal mit Politikern, Pflegefachkräften und ganz vielen Leuten zum Thema Pflege in Deutschland gesprochen. Und da hätten wir auch einfach Agony in den Titel schreiben können, weil das ist auch sehr gequält, die Situation. Aber gut,
ich das ja ist ein anderes Thema. Ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet, als Patientenbegleitdienst. Also ich habe keine medizinische Ausbildung, als dass ich mir jetzt, dass ich jetzt Pflege hätte machen können. Mhm. Aber ich habe Patientenbegleitdienst gemacht. Das ist im Prinzip der Personentransport. Also da fährt man Leute im Wagen, mit einem Krankenwagen quer durch den Innenhof, um dann irgendwie, ne, damit die dann zum Beispiel zu einer Untersuchung können, dass sie zum Röntgen irgendwie können oder sowas irgendwie. Oder man schiebt die dann
zum Rauchen raus.
Ja, nee, so nicht, aber schon so, also hauptsächlich Patienten betreuen. Also du bist sozusagen der Betreuungsdienst gewesen. Das habe ich eine kurze Zeit lang gemacht. Und da auch so am Rand mitbekommen, wie sehr die Leute gestöhnt haben über die also wirklich sehr gruselige Situation der Pflege in Deutschland. Also weil das einfach sehr unterbezahlt ist und weil die Leute sich komplett überarbeiten. Und das war jetzt wohlgemerkt schon ein paar Jahre her und das hat sich halt einfach nicht geändert, ne? Also es ist irgendwie total.
Ey, unsere Folge heißt Pflege seit 30 Jahren 5 vor 12. Das sind teilweise Geschichten und Schicksale und Erzählungen von Leuten drin, da stellen sich dir die Fußnägel rauf. Das war auch so unser Anspruch. Wir haben probiert, alle an so einen virtuellen Tisch zu holen, also wie Markus Lanz, nur ein Geil. Und haben mal jeden zu Wort kommen lassen, eben aus der Politik, Krankenkasse oder halt eben auch, ja, den ein oder anderen Kritiker und oder Arzt. Und das ist schon sehr interessant, was da so zutage gekommen ist. Und wie jeder dem anderen den Teufel zuschiebt und die Schuld. Werdet nicht krank oder alt, ihr Lieben.
Ja, nee, also auch wie die Leute, die sich für so einen Pflegeberuf entscheiden. Bei mir im Haus wohnt eine Nachbarin, die ist Krankenschwester. Mhm. Und die ist einfach immer fertig. Also die überarbeitet sich so hart, das ist heftig. Also wenn die nach Hause kommt nach so einer Schicht, da geht gar nichts mehr. Ja. Das ist eine traurige Situation. Also insofern empfehlenswert, wenn man da, kann ich nur empfehlen, diesen Cast, hat jetzt natürlich an sich nichts mit Spielen zu tun, aber hier nochmal
so als Hinweis. Nee, die Folge ausnahmsweise mal nicht. Das ja. Das war uns so ein Herzensding, weil mein Podcast-Kollege Phil ist eben auch selber ehemaliger Krankenpfleger und dadurch, dass Anfang des Jahres auch da viel politisch wieder viel aufgerüttelt wurde, haben wir uns dem Thema einfach mal angenommen und über viele Monate dann eben Interviews gesammelt. Und ja. Das, wie gesagt, hat jetzt nichts mit Spielen zu tun, gehört jetzt vielleicht auch gar nicht hin, aber
ist aber halt einfach ein Thema, das einfach auch jeden was angeht. Also da würde
ich sagen, dass
man da auch mal reinhören kann. Ja, das so als Hinweis, als Programmhinweis. Also bei dir, bei den Sofa-Samurais, wir beide machen natürlich auch Flomora. Ich mache die Musik und du kümmerst dich um den Inhaltlichen. Also ihr macht eigentlich das Riesending und ich steuere bei, eigentlich ist es so.
Ja, also eigentlich bist du bei uns angestellt, ja. Ja, genau. Ja, für die Leute, die nicht wissen, was Plumora ist, das ist unser Podcast Pen and Paper. Da haben wir uns dem Thema Podcast und Pen and Paper angenommen und haben, ja, wir machen Pen and Paper und verpacken das Ganze so als hörbares Hörspiel, ohne Abstriche zu machen auf den Wahnsinn und was die irren Situationen, die in so einem Pen and Paper eben passieren können. Und Michael macht da die Musik für uns ganz, ganz zauberhafte Stücke, auch das Main-Theme, also was ihr direkt am Anfang zu jeder Episode hört, ist auch von ihm und das ist ganz, ganz toll. Ich bin großer Fan unseres eigenen Produkts, wenn man das so sagen kann.
Dankeschön.
Ich mag das sehr.
Das freut mich zu hören. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr dann halt auch das Musikalbum dann auch fertigstellen können. Das ist halt immer so eine Zeitfrage natürlich, weil das halt zwischen den normalen Beruf dann irgendwie läuft. Also du machst den Pflegeberuf, ich habe halt auch hier den ganzen journalistischen Kram irgendwie zu machen und Game Design und so. Aber irgendwo dazwischen machen wir halt auch das Flomora und das ist schon ziemlich cool. Also das ist ein tolles Projekt. Ist mittlerweile halt auch zu einem interessanten Ding irgendwie gewachsen. Bin ich mal sehr gespannt, was die Zukunft da bringt.
Ja, wir alle.
Ja. Okay, cool, dass ihr das Programm weißt. Also supersamurais.de gibt es halt auch, den Link gibt es natürlich auch im Blog, da findet man dich. Und ja, ich hoffe, euch sind die Ohren bei dem Soundbeispiel nicht geplatzt.
Ja, dreh es ein bisschen runter, bitte.
Ja, ich mach's ein bisschen leiser. Und da wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Jo, ciao.
Bis dann, ciao.
I belong to her, the mistress of my fate. To fulfill her wishes and meet all